Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Meine heutigen Gäste sind Susanne Pannenbecker und Stefan Heinicke von der Just AG. Stefan war als Experte für die Steuerberaterbranche schon beim letzten Mal bei uns im Podcast dabei. Heute haben wir ja das Thema Fusion und Personal. Stefan, sollen wir mal ein bisschen beginnen mit der Fusion? Wir sind beim letzten Mal ja geendet beim Thema Kanzleikauf und haben gesagt, oh Fusion, da machen wir einen neuen Podcast raus, und so sind wir heute nochmal zusammengekommen.
Hallo Daniel, gerne.
Wir hatten ja beim Thema Kanzleikauf den Klassiker, ein junger Kollege kauft die Kanzlei von einem Seniorpartner. Das ist nach wie vor etwas, das vorkommt, aber viel mehr kaufen mittlerweile auch Kanzleigruppen oder größere Kanzleien, und die haben natürlich auch ein Interesse daran, die hinzugekaufte Kanzlei in ihre einzubinden. Wie sind denn da so eure Erfahrungen?
Also klassischerweise sollten wir vielleicht im Vorfeld den Begriff Fusion mal klären. Also ich sag mal, Fusion, wenn man da am normalen M&A-Markt sich mal tummelt, dann ist da vielleicht ein anderes Verständnis für in der breiten Masse vorhanden, als wie wir das Thema Fusion sehen. Bei der Fusion geht immer ein klassischer Kanzleiübertragungsprozess im Vorfeld vonstatten, also Käufer, Verkäufer, klassisch Kanzleiübertragung. Und für uns ist es dann eine Fusion, wenn die Kanzleien auch physisch zusammengelegt werden sollen. Also wir sprechen dann über die Fusion von IT-Systemen, die Fusion von diversen Prozessstrukturen. Jede Kanzlei hat ja seine eigene Philosophie, wie das Tagesgeschäft abgearbeitet werden soll. Und das kann tatsächlich schon sehr unterschiedlich sein. Also leid angefangen bei der Software. Die eine Kanzlei hat Datev, die andere Kanzlei hat vielleicht Agenda, Edison, Stotax, Simba, was auch immer im Einsatz. Und dann geht es ja darum, eine einheitliche Systemstruktur zu schaffen. Und das geht weiter bis hin zu den unterschiedlichen Mitarbeiterteams. Die eine Kanzlei arbeitet vielleicht in einer Teamstruktur. Es gibt das Team Jahresabschluss, Team Lohn, Team FIBU, und die andere Kanzlei arbeitet vielleicht eher nach dem generalistischen Ansatz, jeder macht alles und dann im Vier-Augen-Prinzip. Und da ist dann für uns das Thema der Fusion vorhanden, wenn es gilt, diese Strukturen zusammenzulegen, dass es harmonisch in der Zukunft weitergehen kann.
Genau, richtig. Also zunächst ist die Definition sehr wichtig. Ich glaube, du gesagt hast, wenn man mit den M&A-Kanzleien spricht oder mit anderen Investoren, die in dem Bereich unterwegs sind, dann verstehen unter Fusion manchmal was ganz anderes und haben auch ihre eigenen Modelle. Und das ist sehr schwer, so ein Modell mit Earnouts und Rückbeteiligung einem Normalkanzleiverkäufer zu vermitteln. Aber das kennt man bei uns im Bereich gar nicht so. Und das heißt, Fusionen spielen sich dann eher auf anderen Ebenen an. Jetzt hast du gerade schon die IT angesprochen. Mhm. Unsere Erfahrung ist, dass da, wo man vielleicht am meisten Sorge hat, dass da Datenbestände verloren gehen, dass das super kompliziert ist, dass das mit unseren Partnern, die wir dafür nutzen, sehr einfach ist. Mhm.
Das kann ich tatsächlich bestätigen, Daniel. Gerade bei der IT kommt es auf die Partner drauf an, die man für diesen Vorgang involviert. Also es ist, man kann es sich natürlich an den Softwarepartner wenden, also an den eigenen Softwareanbieter. Da ist es aber meistens so, dass die von den Kapazitäten her für diese Vorgänge nicht ausreichend Personal bereitstellen können und dass das mit enormen Wartezeiten verbunden ist. Und es dient keinem, wenn wir über den klassischen Übergabestichtag in 3 Monaten sprechen oder in 4 Monaten sprechen, aber die IT vielleicht erst in 7 Monaten dann seitens des Systempartners umgestellt werden kann. Das sollte man dann schon vorzeitig auch in Abstimmung zwischen Käufer und Verkäufer sich darauf verständigen, wer oder welcher externe Partner wird hier mit dazugeholt. Also da rate ich auch jedem dringend davon ab, Kanzlei Übernehmer oder Abgeber zu sagen, das ist so das letzte Projekt, das ich mache, oder das erste Projekt, das ich als Käufer mache, mich an die IT zu setzen. Da gibt es wichtigere Themen, wo die Kompetenzen der Steuerberater, Steuerberaterinnen eher gefordert sind, als sich jetzt um die IT zu kümmern. Da lieber auf einen externen, guten und verlässlichen Partner zurückgreifen.
Genau, also wir machen es immer mit unseren eigenen IT-Partnern und der Datev zusammen, und wir planen pro Projekt etwa 5 Arbeitstage. Also das passt für eine Einzelkanzlei genauso für eine Sozietät. Wenn man einen kleinen Mandantenstamm eingliedert, ist es sogar noch sehr viel schneller. Also das heißt, die Kosten halten sich da wirklich in Grenzen und es ist nachher mal professionell super gemacht und wir haben noch nie auch nur einen einzigen Fehler gefunden.
Perfekt. Super.
Jetzt hattest du eben noch andere Bereiche angesprochen. Hast du einen Bereich, der dir persönlich immer besonders wichtig ist?
Ich persönlich finde das Thema Mitarbeiter, Soft Skills ganz elementar für diesen Zusammenschluss von Kanzleien. Ich habe dann ein ganz aktuelles Beispiel, letzte Woche war ich vor Ort in der Kanzlei. Käufer hat einen Vertrag vorgelegt und am Ende geht es darum, dass Käufer und Verkäufer, sag mal, fußläufig auseinanderliegen. Ja, und der Käufer eigentlich von der Raumkapazität her schon gut voll ist, was die Mitarbeiterbelegung angeht. Und er hat aber den Plan, weil er sagt, es ist unwirtschaftlich, jetzt diese zwei Kanzleien fußläufig parallel nebeneinander zu betreiben. Thema IT ist überhaupt kein Thema, die sind beide gleich aufgestellt, die haben die gleichen Prozesse zufälligerweise. Also es ist ein super Match, nur bei den Mitarbeitern. Das soll es aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung her auf Käuferseite viel zu schnell gehen, dass er sagt, ich packe die Mitarbeiter einfach alle rüber zu mir. Da musst du dir vorstellen, das Büro liegt so um die 25 Quadratmeter. Schönes Büro, sitzen zwei Leute drin, gut ausgestattet, alles toll. Jetzt sollen da aber noch zwei mit dazukommen. Also ein 25 Quadratmeter Büro, einfach auf 4 Personen dann aufgebläht. Und das ist etwas, was ich nicht, ich sag mal, nicht übers Knie brechen würde, dieses Zusammenlegen von Mitarbeitern. Also ich finde es ganz wichtig, dass jedem Mitarbeiter, jedem Menschen auch die Chance gegeben wird, sich mit dieser neuen Situation auseinanderzusetzen. Ja, also es geht ja allein schon darum, da los, der eine Mitarbeiter mag es gerne ein bisschen wärmer, der andere ein bisschen kühler. Dann kommen da zwei neue in Räume, die vielleicht von der Ausstattung her nicht dem eigenen Wohlempfinden entsprechen. Dann macht der eine Mitarbeiter das Fenster auf, das passt dem anderen nicht, weil er es gar nicht gut mag, wenn da frische Luft reinkommt zur Arbeit. Also diese Feinheiten, diese Soft Skills, das erfordert sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl, Geduld, weil wir müssen uns darüber klar werden und das ist, glaube ich, auch noch nicht in jedem Kopf angekommen, dass das wahre Gut einer Kanzlei sind die Mitarbeiter. Und die müssen bei diesem Prozess, ich will jetzt nicht sagen mit Samthandschuhen angefasst werden, aber wir müssen trotzdem gucken, der Markt muss gucken, dass diese Mitarbeiter auf diesem Weg nicht verloren gehen. Und deswegen muss das ganz, ganz sorgfältig geplant werden. Und eine Hauruck-Aktion von heute auf morgen die Büroräume zu verändern, halte ich für grob fahrlässig. Weil gerade in einer Zeit, wo ein Mitarbeiter nur durch die Fußgängerzone laufen muss, ein Schild hochhebt, sagt, ich bin Steuerspezialist, dann hat er 10 neue Jobs oder Jobangebote. Ja, also von daher ist das ein ganz, ganz heikles Thema. Und deswegen bin ich auch froh, dass Susanne heute mit dabei ist, Zeit hat. Susanne ist bei uns die Expertin für das Thema Personal, Personalentwicklung und so weiter. Und deswegen, vielleicht finden wir die ein oder andere Frage zu dem Thema auch, Daniel, dass wir da Susanne ein bisschen mit ins Boot holen können, weil ich glaube, da hat sie auch ganz, ganz viel Erfahrung mitzugeben auf dem Weg.
Stefan, das war schon mal eine perfekte Überleitung zu Susanne.
Ich hab von dir gelernt.
Sehr schön, das freut mich. Ich lerne ja sonst immer viel von dir. Susanne, vielleicht magst du uns erstmal ein bisschen erzählen, wie du als Expertin in den Personalbereich gekommen bist.
Ja, also ich betreue schon inzwischen seit über 14 Jahren Kanzleien im Bereich Personalmanagement und ein sehr großer Fokus im Bereich Personalmanagement für Kanzleien nimmt natürlich das Recruiting ein. Aber das Recruiting ist tatsächlich nur ein ganz kleiner Teil aus dem Personalmanagement und Stefan hat das gerade so schön beschrieben, worauf so ein bisschen ankommt, wenn man die Kanzleien dann zusammenführt, dass eben die Mitarbeiter da einen ganz entscheidenden Beitrag zum erfolgreichen Zusammenschluss leisten können. Hier ist es tatsächlich so, dass da unter Umständen auch zwei unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen. Das ist also wirklich ein sehr, sehr sensibles Thema. Und ich finde, Stefan hat es ganz gut deutlich gemacht, dass es hier ganz, ganz wichtig ist, dass man auf die jeweiligen Befindlichkeiten der Mitarbeiter eingehen muss, um die letztendlich nicht zu verlieren.
Ja, wir haben in dem Bereich leider auch schon mal negative Erfahrungen gemacht. Also wir waren bisher sehr erfolgreich in den ganzen Themen Kanzleizukäufen und die Senior-Partner-Mitarbeiter in die Contacts einzubinden. Und haben dann aber auch das erste Mal Kanzleien zusammengelegt und haben gedacht, ach ja, die Mitarbeiter und Partner kennen sich ja schon, das läuft alles problemlos. Und genau das hat nicht geklappt. Also dann hat man aufgrund der guten Vorerfahrung sich nicht genug mit dem Prozess beschäftigt. Und genau, was ihr gerade beschrieben habt, ist die Gefahr, das matcht nicht so 100% und dann gehen die Mitarbeiter. Weil letztendlich können die überall arbeiten.
Ja, das kann auch auf Anhieb eigentlich nicht sofort matchen. Das wäre tatsächlich eine extrem schicksalhafte Führung, wenn es denn sofort matcht. Aber das kann man tatsächlich nicht erwarten. Und das ist in den meisten Fällen auch nicht so. Ich denke, Stefan kann das aus seinen Erfahrungen heraus sicherlich auch bestätigen. Man muss sich das einfach so vorstellen, dass hier völlig unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen. Und mit Kulturen spreche ich zumindest auch mal die Arbeitsweisen an. Also die eine Kanzlei arbeitet so, die andere Kanzlei arbeitet vollständig anders. Es sind völlig unterschiedliche Prozesse und die sollen dann zukünftig einfach zusammen bearbeitet werden. Und wenn die Mitarbeiter in dieser Change-Management-Phase keinen Rückhalt und keine Ansprache finden, dann werden die sich diesen Stress in der heutigen Arbeitsmarktsituation ganz sicher nicht antun. Dazu ist das Angebot zu gut. Und wenn man sich in die Schuhe dieser Mitarbeiter einfach mal stellt, ist es einfach so, dass die sich sagen, warum soll ich mir das jetzt antun? Warum soll ich mir jetzt noch mehr Arbeit aufhalsen, wenn an der nächsten Stelle gleich wieder die nächste Kanzlei wartet, die mich mit Handkuss nimmt und möglicherweise sogar noch mehr Gehalt zahlt? Also gehe ich. Also diese Prozesse sind extrem wichtig. Die brauchen eine wirklich gute Begleitung und eine Unterstützung der jeweiligen Mitarbeiter, damit die Zusammenführung dann letztlich auch funktioniert.
Ja, ich sag mal, vor 10 Jahren hätte man ja gesagt, naja, das ist natürlich schade, wenn Mitarbeiter gehen, aber ich habe hier Bewerbungen liegen, ich stelle einfach neue ein, das kostet natürlich auch eine gewisse Einarbeitungszeit, ein bisschen Geld, aber das war nicht dramatisch. Heute ist das ja so, wenn hier Teile der Mitarbeiter gehen bei einer Fusion, kann ich die im Zweifel gar nicht ersetzen und müsste im Worst Case Mandanten freistellen. Habt ihr denn sowas wie eine Blaupause, wie man am besten vorgeht in so einer Situation?
Also eine Blaupause könnte tatsächlich sein, dass man diese Mitarbeiter vernünftig auf eine mögliche Zusammenführung vorbereitet und das Ganze auch letztlich nicht erst dann kommuniziert, wenn schon alles steht, sondern die Mitarbeiter möglichst frühzeitig ins Boot holt und sie an den jeweiligen Änderungsprozessen auch beteiligt. Weil Mitarbeiter, die mit an diesen Prozessen mitgewirkt haben, die lassen sich auch viel besser dafür begeistern und tragen diese Entscheidungen dann letztendlich auch viel, viel besser mit. Wenn das Kind dann tatsächlich in den Brunnen gefallen ist und die Mitarbeiter abgewandert ist, was natürlich niemandem zu wünschen ist, dann bleibt nur noch der Weg, neue Mitarbeiter zu rekrutieren. Anders geht's halt nicht. Und dass das ein nicht ganz leichtes Unterfangen ist, wissen wir alle, denn der Arbeitsmarkt ist extrem angespannt in der Steuerbranche.
Das heißt, mein Vorgehen könnte so sein, wenn ich jetzt eine neue Kanzlei kaufe mit dem Ziel, diese mit einer Bestandskanzlei zusammenzulegen, dass nachdem man dann alles geklärt hat mit dem Veräußerer, also Kaufverträge, das ganze Rechtliche, dass man dann auch die Mitarbeiter möglichst früh einbindet und größere Teamrunden macht und alle mitentscheiden lässt, wie denn die Kanzlei gemeinsam aussehen sollte.
Zumindest alle insofern mitentscheiden lässt, was neue Prozesse und neu strukturierte Arbeitsweisen angeht. Da bin ich der Meinung, muss man die Mitarbeiter mit ins Boot holen, damit diese Prozesse auch von allen gemeinsam getragen werden.
Ja, jetzt ist das aus meiner eigenen Erfahrung so, ich sagen würde, ja, so eine Kanzleifusion, die ist ja nicht in Tagen, Wochen oder Monaten vollzogen. Also das Grundkonzept hat man ja relativ schnell aufgestellt, aber bis dann mal die Unternehmenskultur etabliert ist, das dauert ja sogar Jahre.
Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Es gibt im Grunde auch zunächst einmal keine konforme Unternehmenskultur, weil ja letztlich alles neu ist. Diese Kultur muss sich ja erst entwickeln und die kann sich nur dann entwickeln, wenn jeder aus der Kanzlei seinen Beitrag dazu leistet. Und dazu gehören eben auch die Mitarbeiter.
Gibt es denn da einen guten Rhythmus, wie man sich zusammensetzt? Ich sag mal, nicht zu viel, dass die Leute genervt sind, weil sie in der Facharbeit gestört sind, aber auch nicht zu wenig. Sagt man da einmal die Woche, einmal im Monat, einmal im Quartal? Was ist da so ein guter Richtwert?
Also gerade so in der Anfangszeit würde ich dafür plädieren, sich tatsächlich einmal die Woche zusammenzusetzen, um einfach auch zu prüfen, wie kommen mögliche neue Arbeitswege an, wie sind die zunächst festgelegten Strukturen überhaupt umsetzbar von den Mitarbeitern? Welche Problemstellungen gibt es von Seiten der Mitarbeiter? Welche Problemstellungen gibt es von Seiten der Führung? Und dass man da wirklich eine ganz, ganz eng geschnürte Kommunikation hat und tatsächlich auch frühzeitig auf gewisse Fehlstellungen reagieren kann.
Und damit das Ganze nicht komplett ausartet, hat man da so eine Zeitvorgabe, ich sag mal ein Stündchen, sowas in der Richtung, oder wäre das zu kurz?
Also ich würde es auf jeden Fall Minimum eine Stunde ansetzen. Und man sollte sich aber tatsächlich darauf einstellen, dass es möglicherweise auch länger dauern kann. Also mal unabhängig davon, von diesem wöchentlichen Meeting, das man macht, spricht man ja auch im Rahmen des Alltags, des Geschäftsalltags miteinander. Und wenn man da feststellt, es hakt an dieser Stelle und es hakt an jeder Stelle und da ist jemand extrem unzufrieden, dann müsste man das tatsächlich dann auch nochmal ein bisschen zeitintensiver schnüren, dass man sagt, man setzt sich dann möglicherweise auch zweimal die Woche zusammen. Also das hängt immer ganz davon ab und letztlich auch sicherlich von den Mitarbeitern. Also es gibt Mitarbeiter, die tragen diese Entscheidungen mit Freuden. Es gibt Mitarbeiter, die sehen das Ganze ein bisschen skeptisch. Und auch da muss man tatsächlich ein bisschen intervenieren.
Wenn ich das an der Stelle vielleicht ein bisschen ergänzen darf. Ich glaube, was wir auch nicht außer Acht lassen sollten, ist die Frage, um welche Kanzleigrößen handelt es sich? Um welche Mitarbeitervolumina geht es? Also klar ist der Aufwand, der Akt ist eigentlich immer der gleiche. Nur die zeitliche Schiene, wenn wir jetzt darüber sprechen, eine Zwei-Mann-Kanzlei beispielsweise zu integrieren, ist der Aufwand, der da dahinter steckt, etwas geringer. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Situation haben, du mit deiner Kanzleigruppe hast vielleicht auch eine größere Einheit irgendwo und da packst du eine andere Einheit mit vielleicht 20 oder 30 Mitarbeitern, willst du zusammenpacken. Ja, das ist ein ganz anderer Aufwand, der da betrieben werden muss. Da bist du mit einer Stunde ja vielleicht für die Planung des anstehenden Gespräches beschäftigt. Ja, mit den Teamleitern, mit der zweiten, vielleicht mit der Beraterebene, die da ist, also die Führungskräfte musst du anders onboarden als die Mitarbeiter. Also da bietet es sich dann vielleicht eher an, zu sagen, du machst einen Kick-Off Off-Meeting, einen Tag außerhalb des Büros, du sperrst mal beide Kanzleien zu, machst so ein Teambuilding, völlig losgelöst von dem Fachlichen, erstmal das Menschliche, wie harmonieren dann die Mitarbeiter miteinander? Also ich habe da auch dieses Jahr eine Weiterbildung gemacht zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsanalyse am Arbeitsplatz, also ganz gezielt Arbeitsplatzprofile zu erstellen. Wie ticken Menschen? Wie reagieren Menschen auf andere Menschen? Was sind Stressmotivatoren oder Stressfaktoren? Was sind Motivationsfaktoren einzelner Mitarbeiter? Wie packst du dann vielleicht auch die Teams neu strukturiert zusammen? Also all diese Themen, je größer es wird, desto komplexer wird auch dieser ganze Vorgang, weil du hast mit einer Vielzahl an Persönlichkeiten zu tun und die musst du unter einen Hut kriegen. Ja. Also das, je größer, kurz gesagt, je größer dieses ganze Vorhaben ist, desto mehr Zeit musst du einfach investieren.
Ja, jetzt sage ich mal, meine Zeit als Kanzleiinhaber ist ja sehr begrenzt und da auch etwas selbstkritisch an Steuerberater und auch an mich selbst. Man ist vielleicht ja nicht immer so fühlt's ja echt, wie die Mitarbeiter das gerne brauchen oder wollen und sieht vielleicht Sachen auch ein bisschen sachlich oder erkennt es gar nicht, weil man im eigenen Stress gar nicht merkt, dass es irgendwo Probleme gibt. Das heißt, unsere Empfehlung wäre vielleicht auch, dass man sich da einen externen Coach hinzuzieht. Habt ihr da auch Erfahrungen, ob das mit oder ohne Coach besser klappt?
Schuster, bleib bei deinen Rappen. Ja, man muss nicht alles in Perfektion können. Deswegen, ich bringe meine Unterlagen zum Steuerberater, weil ich keine Lust habe, mich da selbst reinzudenken, auch wenn es bloß eine Anlage N mit ein bisschen Kapitalertrag ist. Das soll der Profi machen. Ja, ich habe dann Zeit für andere Dinge. Und ähnlich sehe ich das auch beim Steuerberater. Ich glaube, wenn ein Steuerberater Themen wie Beratung, Change Management, Aufbau einer eigenen Personalabteilung möglicherweise, wenn er das auslagert an einen Profi, und sich in der gleichen Zeit, wo er sich nicht um die Konzeption dieses Vorhabens kümmern muss, 3 Jahresabschlüsse fertig macht, hat er mehr verdient, als ein Berater möglicherweise kosten wird. Ja, natürlich steht und fällt dieses ganze Projekt mit der richtigen Auswahl des Partners. Also da muss man sich natürlich im Vorfeld darüber im Klaren werden, wohin will ich, was ist die Richtung, in die ich will. Das muss klar sein, das ist unternehmerische Verantwortung. Aber dann muss er sich halt den richtigen Partner aussuchen, vielleicht 2, 3 Dienstleister, die diese Prozesse anbieten, miteinander vergleichen und dann eine Entscheidung treffen und sagen so, und jetzt bitte setz um.
Ja, also unterm Strich ist das eh viel günstiger. Ich sag mal, wenn nur ein Mitarbeiter geht, ist das teurer, als jeder Coach kosten würde in der Situation. Wir haben es beim letzten Mal auch so gemacht, dass wir eine Auftaktveranstaltung hatten mit einem Consulting. Der war diesmal sogar von der DATEV, das war auch wirklich gut. Aber es war halt nur eine Veranstaltung. Da haben wir auch gemerkt, das war zu wenig. Und ich sag mal, grundsätzlich mögen unsere Mitarbeiter uns Chefs, aber man merkt halt schon, die wollen vielleicht auch nicht immer alles mit uns besprechen. Und dann ist es ganz gut, wenn man eine neutrale Person dabei hat.
Ja. Also es ist, ich kann Stefan da letztlich nur zustimmen. Und ich möchte das anhand eines Beispiels vielleicht noch ein bisschen bildhafter erklären, wenn ich darf. Also ich bin in eine Kanzlei gerufen worden, die auf den Schlag 5 neue Mitarbeiter gesucht haben. Und ich bin dann in diese Kanzlei gegangen und habe mit den Leuten gesprochen und habe mich gefragt, was ist da los? Warum suchen die denn auf den Schlag 5 neue Mitarbeiter bei einer Mitarbeiteranzahl von etwa 15 Mitarbeitern? Dann hat sich herausgestellt, dass diese Kanzlei 3 Partner hatte. Der älteste Partner ist aus Altersgründen ausgeschieden und an seiner Stadt ist ein jüngerer Partner mit in die Kanzlei gekommen. Jeder Partner in der Kanzlei hat 5 Mitarbeiter unter sich gehabt. Das waren also jeweilige Teams. Der eine Partner ist, wie gesagt, ausgeschieden. Der jüngere kam rein und hat ganz viele Prozesse umgestellt und hat diese Mitarbeiter aus seinem Team nicht ins Boot geholt, mit der Folge, dass irgendwann alle 5 gesagt haben, das machen wir nicht mit, wir gehen. Als ich dann die Gespräche mit allen geführt habe, mit diesen jüngeren Partnern und auch mit den Mitarbeitern, die inzwischen alle gekündigt haben, hat sich herausgestellt, dass eigentlich niemand dieses Ergebnis wollte. Also weder der Partner wollte, dass die gehen, noch wollten die Mitarbeiter, die allesamt schon 15 Jahre in der Kanzlei waren, gehen. Aber das Kind war nun mal in den Brunnen gefallen, weil man einfach nicht miteinander geredet hat. Das hat mich wirklich sehr betroffen gemacht. Und so kann das im schlechtesten Fall laufen. Das ist wirklich eine sehr, sehr ungute Situation. Und da kann man einiges dafür tun, dass es eben nicht so ist, indem man wirklich die Teams gut zusammenstellt, so wie Stefan das gerade angesprochen hat. Es macht gar keinen Sinn, eine sehr extrovertierte Person mit einer sehr introvertierten Person in ein Zimmer zu setzen. Also auch da sollte man einfach ein bisschen drauf achten und einfach schauen, dass die Leute auch gut zusammenarbeiten, gut zusammenpassen und dass alle wirklich an einem Strang ziehen.
Ja, jetzt habt ihr ja eben auch gesagt, man muss früh miteinander sprechen. Ich habe zum Beispiel ein bisschen die Tendenz, ich bin sehr unternehmerisch ausgerichtet und kommuniziere auch meine Kanzleizahlen an die Mitarbeiter. Grundsätzlich finde ich das auch richtig, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ich damit auch so ein bisschen verschrecke. Also wenn ich zum Beispiel sage, liebe Mitarbeiter, wir sind jetzt hier bei uns in der Gesellschaft, meinem Standort 30 Köpfe ungefähr, und wir müssen einfach damit rechnen, dass wir eine Fluktuationsquote von etwa 10% haben durch ganz normal Eintritt in die Rente, Schwangerschaft und ähnliches, jetzt ohne dass irgendwas Schlimmes passiert. Unabhängig, ob die Zahl jetzt so stimmt in der Größenordnung, aber ich plane mal damit. Und dann sage ich denen, okay, wir müssen pro Quartal mindestens einen Mitarbeiter einstellen und wir wollen ja noch ein bisschen wachsen, also etwa 10% pro Jahr. Das heißt, bei unserem Umsatz bedeutet das nochmal 2 Mitarbeiter. Das heißt, eigentlich müssen wir davon ausgehen, dass wir alle 2 Monate 9 Kollegen bekommen. Und ich habe ein bisschen die Sorge, dass ich meine Mitarbeiter damit sowas eher verängstige, als dass ich denen helfe.
Und wo liegt diese Sorge begründet?
Weil die Mitarbeiter dann denken, oh Gott, alle 2 Monate 9 Kollegen, den müssen wir einarbeiten, auf den müssen wir uns einstellen. Also einfach, dass man diese Kennzahlen so offen kommuniziert, verbreitet man ein bisschen Sorge.
Ja, du sagst jetzt, du denkst es. Hast du die Mitarbeiter mal gefragt, wie die dazu stehen, oder?
Noch nicht, das kann ich gleich mal machen.
Ja. Also ich finde das gut. Ich bin ein großer Freund von Transparenz. Also ich glaube, dass das sehr, sehr viel besser ist, als wenn man da den Mantel des Schweigens darüber legt, weil ich die Mitarbeiter, das sind zahlenaffine Menschen, ja, die wissen selbst sehr genau, was die da machen und was die da tun. Und die wissen auch selbst genau, wer überlastet ist und wer weniger überlastet ist. Und wenn wir mal ehrlich sind, ist fast jede Steuerkanzlei im Moment hart am Limit, wenn nicht sogar schon drüber. Also ich denke, die wissen das selbst und ich glaube auch, dass viele Mitarbeiter sehr dankbar sind, wenn sie einfach dann von der Führung das Signal bekommen, wir arbeiten daran, dass wir auch wirklich Mitarbeiter nachbesetzen. Das finde ich, ich finde es wichtig.
Ja,
aber im Zweifel fragen.
Okay, ist denn meine Quote von 10% richtig oder ist die mittlerweile zu niedrig?
Ich glaube, das kann man nicht pauschal sagen. Also das kommt letztlich dann auch immer darauf an, wie die Arbeitsbelastung der einzelnen Mitarbeiter ist. Und vor allem, du hast ja gerade angesprochen, dass du tatsächlich auch Dinge wie Renteneintritt, Schwangerschaften und so weiter mit berücksichtigst. Damit bist du schon mal einen ganz großen Schritt voraus. Das machen viele Kanzleien nicht. Viele Kanzleien machen keine Personalplanung, was ich schade finde. Die wachen eines Morgens auf und denken sich, huch, heute geht meine Mitarbeiterin in Rente. Wie konnte das passieren? Ja, weil die das einfach sehr erfolgreich verdrängt haben die letzten Jahre.
Ja. Und ich glaube auch, das ist der richtige Ansatz, dieses Ziel zu haben, im Quartal um 3 oder 4 Mitarbeiter zu wachsen. Ich glaube, das ist genau das richtige Ziel. In der heutigen Zeit ist es nicht mehr das Problem, Mandanten oder Arbeit zu finden, sondern es ist wirklich die Herausforderung, Mitarbeiter zu finden, zu binden und entsprechend weiter zu qualifizieren, was der Berufsstand so noch irgendwann zu bieten hat. Und von daher ist es absolut richtig, diese Ziele zu haben. Ja, ein kleines Beispiel. Meine Frau arbeitet für einen amerikanisch getriebenen und getrimmten Arbeitgeber. Und dieses Unternehmen ist sehr QM-getrieben. Da gibt es diverse Ziele. Unter anderem gibt es das Ziel, dass die Niederlassung hier in Deutschland pro Quartal 50 neue Mitarbeiter einstellen soll. So, wenn das nicht passiert, schließt Amerika den Rückschluss, aha, da wird sich ausgeruht, die wollen gar nicht wachsen. Ja, die Produktion wird irgendwie nicht erfüllt. Und dann gibt es Sanktionen. Soweit muss man es ja gar nicht treiben. Aber zu sagen, ich muss pro Quartal 3 bis 4 neue Mitarbeiter einstellen, könnte ja zum Beispiel auch zur Konsequenz haben, dass man in deiner Kanzlei den Onboarding-Prozess entsprechend optimiert. Also das Ziel ist ja immer da, im Quartal 3 bis 4 Mitarbeiter zu wachsen. Das heißt, ihr müsstet einfach mal analysieren, was wird denn ausgebildet? Was sind denn standardisierte und automatisierbare Onboarding-Prozesse? Also meine Frau wurde zum Beispiel durch Videotutorials eingearbeitet. Ja, da wurde jeder einzelne wichtige Schritt einmal in einem Video festgehalten von einem Ausbilder, von einem Tutor, der dann auch im Sinne von Mentoring diese ganze Einarbeitungsphase mitbegleitet hat. Und das kann man auch in die Kanzleilandschaft übertragen, dieses Bild. Ja, gerade bei euch 3 bis 4 pro Quartal. Da könnt ihr euch auch intern Gedanken machen. Was wird denn immer gefragt? Da wird es direkt einmal beantwortet und der Mitarbeiter kriegt vielleicht das Unternehmenshandbuch, so ein Leitfaden, Werte, Visionen der Gruppe zum Einlesen, zum Einstimmen. Und dann kriegt er die wesentlichen Prozessschritte, wie funktioniert bei uns die Dokumentenablage und der Mandantenprozess und. Das kannst du alles mit einem Video machen. Und die Fragen, die sich dann noch ergeben, dann ist der Aufwand wesentlich geringer für die Person, die vielleicht als Tutor, als Mentor für die Einarbeitung verantwortlich ist.
Mit steigender Mitarbeiterfluktuation wird es sich auf jeden Fall lohnen, dass man einmal den Prozess vernünftig aufstellt. Das war vielleicht früher ja nicht so, wo man gesagt hat, ach, ich habe alle paar Jahre mal neue Mitarbeiter. Da hat man das ja sehr individuell gemacht. Wie steht ihr denn zu dem Thema, dass man die Mitarbeiter auch bindet, indem man die Kündigungsfristen in den Arbeitsverträgen verlängert? Also als Beispiel, wenn wir Kanzleien kaufen, da haben die Mitarbeiter teils Uraltverträge, da sind Kündigungsfristen von einem Monat drin oder meinetwegen von 3 Monaten. Das heißt aber heute, wenn der Mitarbeiter mir dann eine Kündigung hinlegt, habe ich fast keine Chance, die Stelle in der kurzen Zeit neu zu besetzen, gerade weil die ja doch meistens noch Überstunden und Urlaub haben. Das heißt, de facto sind hier gar keine 3 Monate mehr da, sondern höchstens noch 1,5 oder 2.
Wenn man Glück hat und der Mitarbeiter nicht ohnehin schon für sich gesagt hat, nach mir die Sinnflut, ist mir egal. Ich sehe das tatsächlich sehr zweischneidig mit dieser sehr langen Kündigungsfrist. weil ich glaube, dass ein Mitarbeiter, der sich schon entschlossen hat, das Unternehmen zu verlassen, auch nicht mehr performen wird. Ja, der lässt sich möglicherweise auch krank schreiben. Also wenn man so ein bisschen in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, liest man das auch immer wieder. Wenn die beschlossen haben, die gehen, dann sind die vom Kopf her auch tatsächlich weg. Und jeder, der glaubt, dass er von diesem Mitarbeiter tatsächlich noch die Performance erwarten kann, die er möglicherweise in den letzten Jahren erbracht hat, der täuscht sich aus meiner Sicht ganz enorm. Ich glaube, es macht keinen Sinn, diese langen Kündigungsfristen anzusetzen, weil der Mitarbeiter im Zweifel auch andere Mitarbeiter mitziehen wird, wenn er einfach in dieser schlecht geprägten Kündigungsphase dann ohnehin noch länger im Unternehmen verbleibt.
Ich glaube, die Frage ist auch, die damit einhergeht, welchen Mehrwert hat der Mitarbeiter dadurch, dass er von der vierwöchigen Kündigungsfrist durch die vielleicht Zusammenlegung jetzt mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Quartalsende verhaftet wird. Da muss der Mehrwert schon gigantisch sein. Ich glaube, es ist tatsächlich nicht ratsam, A, den Mitarbeiter einmal darauf hinzuweisen, welche kurzfristigen Möglichkeiten er hat, also aktiv darauf hinzuweisen. Und die andere Sache ist, dass man vielleicht als neuer Arbeitgeber ein entsprechendes Image vielleicht schon haben sollte, auch im Vorfeld Thema Arbeitgebermarke schaffen, die es dem Mitarbeiter schwer macht, das Unternehmen zu verlassen, also entsprechende Mehrwerte zu bieten, die er so vielleicht woanders nicht kriegen würde, weil wir müssen uns darüber auch im Klaren sein, die einzige Motivation Geld ist es ja nicht bei den Mitarbeitern, dass sie in der Kanzlei arbeiten, aber weil wenn es tatsächlich nur um den finanziellen Aspekt gehen würde, dann müssten eigentlich alle Mitarbeiter in der Industrie arbeiten. Ja, da werden wesentlich höhere Gehälter gezahlt. Aber der große Vorteil der Steuerkanzlei ist natürlich der, und da bin ich fest von überzeugt, dass das Arbeiten in einer Steuerkanzlei wesentlich interessanter und abwechslungsreicher ist als in irgendeinem Büro, in irgendeinem Konzern, wo ich Tag ein, Tag aus das Gleiche mache. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Industrieunternehmen genauso intensiv im direkten Austausch mit dem Mandanten, mit Einblick in die Entwicklung eines Unternehmens und etc. Das passiert in der Industrie nicht. Und das sind ja die Mehrwerte, die eine Kanzlei herausstellen muss. Ja, und wenn das nicht passiert, dann ist es eben austauschbar. Das ist das große, ich glaube, die große Herausforderung, vor denen die Kanzleien in der jetzigen Zeit stehen, diese Mehrwerte nach außen zu kehren und die Mitarbeiter zu binden.
Susanne, Stefan, wir sind leider auch schon am Ende unserer Zeit. Ich würde für mich nochmal kurz zusammenfassen, was ich mitgenommen habe. Also man sollte als Kanzlei auf jeden Fall eine Arbeitgebermarke aufbauen, um sich gut am Markt zu positionieren. Man sollte eine Personalplanung machen und das empfiehlt sich auch schon für mittlere Kanzleien. Und man sollte, ja, wenn es irgendwie geht, auch Mitarbeiter frühzeitig einstellen, dass wenn eine Kündigung kommt, dass man im besten Fall schon jemanden im Vorlauf hat, weil das Suchen wird zeitlich vermutlich nicht funktionieren. Susanne, Stefan, vielen Dank, dass ihr da wart. Das fand ich, war ein richtig gutes Gespräch.
Dankeschön.
Das fand ich auch. Vielen, vielen Dank.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.